Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Christiane Hastrich und Barbara Luk in SWR 1 Leute. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Beide Journalistinnen, Sie arbeiten im aktuellen Nachrichtenbereich und jetzt haben Sie gemeinsam ein Buch geschrieben, was uns bewegt und beflügelt ab 50. Das Schönste an uns sind wir, ist der Titel. Was verbindet Sie denn außer die Arbeit und die Arbeit an diesem Buch?
Also ich glaube, dass wir eigentlich auch sehr gute Freundinnen geworden sind über die Arbeit zusammen, tatsächlich im Büro, wenn wir uns jeden Tag gesehen haben. Und wir haben eigentlich nonstop in den Pausen, in unserer aktuellen Zeit, wo wir Pausen hatten, auch privat geplaudert, erzählt und immer über dieselben Probleme auch gesprochen.
Ja, und daraus ist dann eben dieses Buch entstanden. Ja, Frau Luk, Sie wollten noch was nachlegen?
Ja, ich wollte nur sagen, das war sozusagen ja auch der Anstoß. Wir sind sozusagen beide in dieses Jahrzehnt gestolpert. Ein bisschen ratlos, ein bisschen fassungslos sind wir da gelandet. Und dann, weil wir auch so aus demselben Lebensgefühl groß geworden sind, das verbindet ja auch immer wahnsinnig. Und plötzlich saßen wir da beide und sind 50 geworden. Und es war schrecklich.
Ja, und es war auch gar nicht so viel geklärt. Man hat ja dann gedacht, man weiß, man wird 50 und man kann mit den Problemen, die dann auf einmal aufpeppen, ganz gut umgehen. Ist aber gar nicht so.
Ja, wirklich ein Einschnitt im Leben, so schreiben Sie es ja auch. Und es betrifft so viele Menschen, denn 40% aller Deutschen sind zwischen 50 und 60 Jahre alt. Und sie beginnen das Buch dann mit einem Fragebogen. Den haben Sie dann auch jeweils allen Experten und allen Gleichaltrigen gegeben. Vielleicht gehen wir da so zwei, drei Fragen auch gerade mal durch. Wenn Sie in den Spiegel schauen, wen sehen Sie? Frau Hastrich.
Also heute Morgen muss ich sagen, als ich in den Spiegel geschaut habe, habe ich gedacht, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Ganz Falten, dann müde, gezeichnet vom Leben. Das ist nicht immer leicht, das muss man mal ganz klar sagen. Denn man kann nicht sagen, ja, ich sehe wunderbar aus und ich fühle mich auch schön. Ja, ich fühle mich schön, aber ich sehe auch die Spuren, die das Leben hinterlassen hat in meinem Gesicht. Und das war für mich am Anfang sehr schwierig. Langsam nähere ich mich an und langsam weiß ich damit auch einfach umzugehen.
Liegt das nicht auch in der Betrachtungsweise, wie wir dann Falten sehen, weil sie gesellschaftlich so geächtet sind? Müsste man nicht einfach eine Appell starten und sagen, Falten sind was Wunderbares?
Klar, die innere Schönheit ist natürlich das, was zählt. Aber wenn man ganz ehrlich ist und man guckt morgens, dann denkt man doch manchmal, also ich wäre auch gern innerlich schön, aber so ein bisschen äußerlich könnte auch nicht schaden heute Morgen. Also,
ne? Frau Luk, wie war es bei Ihnen heute Morgen?
Also heute Morgen hatte ich das ähnliche Gefühl wie Christiane. Das hängt ja auch immer so ein bisschen von der Tagesform ab. Manchmal denke ich, gucke ich mich so an und denke, ach, ist alles ganz okay. Und manchmal hadere ich da natürlich auch mit. Das ist halt ein Prozess. Man muss das respektieren und akzeptieren, aber das fällt nicht immer leicht.
Nächste Frage, was war die größte Wendung in Ihrem Leben? Frau Luk.
Also in meinem Leben würde ich mal sagen, war die größte Wendung eine Brustkrebserkrankung vor 11 Jahren. Das war damals sozusagen für mich die Initialzündung, um mich aus einer unglücklich gewordenen Beziehung zu befreien, die manchmal braucht man ja so einen Anschub.
Das haben Sie als körperliches Zeichen gesehen.
Genau, ich habe gedacht, jetzt oder nie, wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es gar nicht mehr. Und dann habe ich das gemacht und das war gut so.
Frau Hastrich, wie war es bei Ihnen?
Also ich glaube, ich hatte das schon früher. Ich bin im Studium nach Japan gegangen und das war natürlich aus dem Rheinland sehr weit weg. Da bin ich groß geworden und habe dann auch dieses Familiengefüge tatsächlich zu Hause gelassen. Und als ich zurückkam, bin ich nach Bayern gezogen und hatte gar nicht mehr diese Stützen, die einen im Leben so ein bisschen begleiten. Das hat sich später als schwer herausgestellt, als dann meine Ehe gescheitert ist und ich auf einmal ganz alleine da stand mit den Kindern und gar nicht so recht wusste. Und dann muss ich vielleicht sagen, ist diese neue Beziehung, die ich habe ja geheiratet nochmal vor 5 Jahren, das hat mich dann im Leben auch nochmal in eine ganz andere Richtung getrieben. Das hätte ich auch nicht gedacht vorher.
Eine wichtige Frage, die Sie stellen zum Beispiel, die wichtigste Erkenntnis in der Lebensphase. Was ist das? Was sagen Sie da für sich?
Also für mich ist die wichtigste Erkenntnis eigentlich, nicht gegen die Zeit zu leben, sondern mit der Zeit zu leben, nicht gegen das Alter zu leben, sondern mit dem Alter zu leben und nach vorne zu schauen und in Fahrtrichtung zu leben. Nichts aufzuschieben, das Geld raushauen, was da ist, tun und lassen, was man kann.
Und ich glaube, man muss die Chancen, die sich im Leben eröffnen, auch ergreifen und keine Angst haben, einfach mutig sein. Es kann gar nichts passieren, außer es geht schief. Und wenn man Dinge nicht tut, dann ist man vielleicht die ganze Zeit traurig darüber, dass man es nicht gewagt hat. Also lieber etwas versuchen und die Gefahr in Kauf nehmen zu scheitern, als sich gar nicht zu bewegen.
Und jetzt gibt es so viele Ratgeber auf dem Buchmarkt. Es erscheinen jährlich 70.000 Bücher. Was war Ihr Anlass, auch dieses Ganze, diese Erkenntnis in ein Buch zu packen?
Aber es ist ja gar kein Ratgeber in dem Sinne von klassisch. Wir gehen ja jetzt hin und dann sagt uns jemand mal, wie das Leben funktioniert. Das wollten wir gar nicht. Wir haben festgestellt, wir haben mit so vielen Frauen gesprochen, dass die alle dieselben Gedanken haben. Die überlegen sich, was machen wir, wenn das Kind weggeht von zu Hause, wenn die Beziehung nicht mehr so fluppt, wenn im Job auf einmal die Sachen nicht mehr so gut laufen oder man stellt fest, da kommen Jüngere. Und da waren so viele offene Fragen, die sich gestellt haben. Und zu jedem einzelnen Themenkomplex wollten wir eben noch mal eine Stimme hören von jemandem, der sich damit auskennt. Einfach, weil wir nach Antworten gesucht haben. Das war aber nicht das klassische, machen Sie so, dann geht's. Nee, es ist eher so ein Benchmarking auch.
Ja, also weil unsere Erkenntnis war dass dieses 50 ist die neue 40 oder die neue 30. Das ist für uns einfach totaler Quatsch. Stimmt einfach nicht, weil wir sind nun mal 50. Und jetzt kann man sagen, gut, die Generation vor uns, da waren die 50-Jährigen vielleicht noch mal einen Tacken älter. Aber ich glaube, es macht nur Sinn und man sieht auch nur das Schöne in diesem Alter, wenn man sich dem ehrlich stellt.
Man muss aber hinsichtlich der Lebenserwartung ist es natürlich so, dass die Lebenserwartung gestiegen ist und dass man aufgrund dessen auf solche Sätze vermutlich kommt. 70 ist das neue 50, wenn man sich die heute 70-Jährigen anguckt. Mhm. Die führen auch ein Leben, was vielleicht früher 50-Jährige geführt haben.
Mhm. Also ich glaube, statistisch gesehen hätten wir jetzt, wenn wir 50 wären, noch 34 Jahre zu leben, klar. Aber man darf nicht vergessen, man altert ja. Also der Geist altert vielleicht nicht, aber der Kopf bleibt jung, aber der Körper wird alt. Und man kann auch ganz viele Dinge nicht mehr so. Man ist nicht mehr so schnell im Denken. Der Körper ist hart überall. Man hat es im Rücken, man hat es im Bein, Mensch. Und das sind nicht nur wir, das haben unsere Gleichaltrigen eigentlich auch alles. Und man hat auch nicht mehr die finanziellen Mittel vielleicht. Das Leben ist nicht mehr so vor einem, dass jede Möglichkeit einem offen steht. Das wäre gelogen.
Und Sie haben dann auch viele Fakten gesammelt. Gerade wenn Sie das Thema Sport ansprechen beispielsweise, gab es da überraschende Fakten, wo Sie gesagt haben, Mensch, das hat uns teilweise auch schockiert.
Ja, wir haben ja Interviews geführt und dieser Sportmediziner sagte, also es gibt dieses, was man ja immer vergisst, die Organe altern eben auch mit. Und es gibt kein Botox für die Leber oder für die Niere oder für sonst irgendwas.
Ja, aber ist das nicht sowieso klar?
Also uns war das irgendwie nicht so klar.
Man strengt sich ja auch an, man denkt ja auch, man kann in Form bleiben, man kann da was für tun. Aber Fakt ist, wenn man 30 ist, also wenn man 50 wird, hat man doppelt so viel Fettkörperanteil wie eine 30-Jährige. Das ist schon enorm und da muss man gegensteuern. Wenn wir jetzt weiter essen, genauso wie mit 30, dann nehmen wir aber ganz fleißig sukzessive zu. Das ist einfach so.
Sie haben sich damit befasst, was uns alle betrifft, das Älterwerden und dabei den Fokus ganz besonders auf die Frauen gelegt. Was war für Sie die wichtigste Erkenntnis, die Sie vorher selbst gar nicht gewusst hatten?
Also die wichtigste Erkenntnis, würde ich mal sagen, wenn man ehrlich auf diese Schwelle guckt, ist, dass es einen wahnsinnig positiven Blick gibt dann am Ende. Weil es beginnt auch die Zeit der größten Ausgeglichenheit. Das hätte ich vorher niemals gedacht. Mhm. Diese Art und Weise, wie man dann aufgeräumt ist, wenn man sich diesen großen Fragen stellt, die ist wunderbar. Die hatte ich eigentlich noch nie vorher. Mhm.
Da würden wahrscheinlich viele Frauen widersprechen und sagen, Mensch, da kommt Wechsel, Menopause, da kommt Stress, ja, da kommen körperliche Veränderungen. Ja,
das
so
stimmt.
Kann man gar nicht zurückgucken.
Aber wir haben festgestellt, dass die Leute, die sich damit auseinandersetzen, Eltern gehen, die Kinder gehen aus dem Haus, mein Körper verändert sich. Wenn man sich ehrlich damit auseinandersetzt und das dann auch akzeptiert, so wie es ist, dann beginnt eine innere Ruhe, die ist wunderbar.
Aber da höre ich raus, dass die Ehrlichkeit wahrscheinlich auch ein Grundproblem ist, oder? Sich selbst der eigenen Person, dem eigenen Älterwerden zu stellen.
Man darf es nicht vertuschen. Man darf nicht denken, es geht weiter wie immer, weil die Veränderungen kommen. Die Eltern sterben, das ist nun mal so. Die Kinder verlassen das Haus. Da kann man noch lange einen guten Kontakt halten, aber es ist eine neue Verantwortung, die man auch selber für sich übernehmen muss wieder. Man muss lernen, mit sich alleine zufrieden und glücklich zu sein. Und das vergisst man manchmal, sage ich jetzt mal ganz unverschämt, weil man eingebunden ist in der Familie, in Verpflichtungen. Und wenn das alles so ein bisschen wegbröselt, bleibt man selbst da stehen, guckt in den Spiegel und denkt, ach hoppala, jetzt habe ich ja ganz andere Möglichkeiten, wenn ich mich denn traue, auch ehrlich hinzuschauen.
Wie war das bei Ihnen, wenn Sie gerade auch das Sterben der Eltern erwähnen? Haben Sie das erleben müssen und wie sind Sie selbst damit umgegangen? Denn an Beispielen wird es ja oft am besten klar.
Also meine Eltern leben beide nicht mehr. Meine Mutter ist vor ein paar Jahren gestorben, kurz vor meinem 50. Geburtstag übrigens. Und das war harter Tobak. Also das ist auch nochmal ein Unterschied, ob das zweite Elternteil geht, weil sozusagen man darf nicht vergessen, Eltern sind die erste Bindungsperson, die man hat im Leben. Das ist also eine hierarchische Instanz, die da über einem schwebt, das ganze Leben hindurch. Und plötzlich ist da nichts mehr zwischen einem selber und dem Himmel.
Da muss man erstmal. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Also das war auch ein langer Prozess, muss ich sagen. Man wird zur tragenden Generation plötzlich. Aber man kann da hinkommen und sozusagen die schönen Dinge, die Eltern waren, für einen in das eigene Leben zu überführen. Das ist, glaube ich, ein guter Rat. Und die der Blick auf die Beziehungen, die bestehen, der verändert sich auch, weil da einfach sonst niemand mehr ist. Und auf die Partnerschaft, auf die Kinder, man trägt plötzlich eine größere Eigenverantwortung für das Leben. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann hat das auch was Gutes.
Sie haben da ja auch mit Familienpsychologen gesprochen. Gucken Sie da jetzt mit der Beschäftigung nochmal anders darauf, als Sie es vorher gemacht haben?
Ja, ich glaube, man muss sehr darauf schauen, dass man sozusagen seine Trauer dem Leben zuwendet und nicht dem Schmerz und nicht dem, was war, nicht den Widrigkeiten, nicht vielleicht den Konflikten, die man mal hatte, sondern das Schöne darin sehen.
Viele Mütter leiden sehr darunter, wenn die Kinder erwachsen sind und aus dem Haus gehen. Ein Thema auch bei Christiane Hastrich und Barbara Luke. Sie haben beide erwachsene Kinder. Beschreiben Sie vielleicht gerade mal die Situation, als Katrin und Pauline ausgezogen sind.
Also als Katrin aus dem Haus dann wirklich ging, war die Zeit auch reif. Da haben wir uns oft so gestritten und so in den Haaren gehabt über so Nichtigkeiten, dass man so das Gefühl hatte, jetzt muss sie gehen, ihr eigenes Leben dann tatsächlich beginnen. Aber als sie dann wirklich auszog an dem Morgen, als sie von zu Hause weggefahren ist, habe ich da gestanden und gedacht, Gott, mein Kind ist jetzt weg, jetzt bin ich irgendwie alleine. Und dann nach so einmal Schlucken habe ich aber gedacht, ist irgendwie auch cool. Ich habe jetzt irgendwie mehr Zeit und vielleicht verstehen wir uns in Zukunft auch besser.
Ja, und dann ist auch im Buch zu lesen, dass Katrin dann offen schreibt, dass jetzt aus der Ferne eine größere Nähe und Zuneigung möglich ist. Ja, sehen Sie das denn genauso?
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich auch immer dazu geneigt habe, alles so zu beeinflussen und zu sagen, ah, das ist gut für dich und das könntest du tun und nicht diese Freiheit wirklich den Kindern gegeben habe oder speziell jetzt in dem Falle Katrin, ihren Weg ganz alleine zu gehen, weil ich immer dachte, ich wüsste es besser oder ich könnte da unterstützen. Das wollte die aber nicht. Die wollte ihr Ding machen, ganz alleine. Und heute weiß ich das auch, dass das für sie ganz wichtig war und dass man nur dann Lehren annehmen kann, wenn man innerlich dazu bereit ist.
Aber es gibt natürlich auch das berühmte Hotel Mama und das nimmt in den vergangenen Jahren einfach zu. Aber nicht nur unbedingt aus dem Grund, dass man sagt, die Jugendlichen wären jetzt faul und wollen nicht raus. Es hat auch finanzielle Gründe. Frau Luke, haben Sie auch solche Mütter, haben Sie solche Eltern getroffen?
Ja, da kenne ich ganz viele in München, wo wir beide leben. Da sind die Mieten bekanntermaßen extrem hoch und die Leute können sich das einfach nicht leisten. Und dann bleiben die Kinder da, oft bis sie 23 sind. Ich halte davon gar nichts, wenn es irgendwie anders zu stemmen ist, weil ich glaube, ein Kind macht nirgendwann in seinem Leben einen größeren Sprung, als wenn es auszieht von zu Hause und in das eigene Leben startet.
Aber gerade wenn die finanzielle Situation so schwierig ist, welche Alternativen gibt es da?
Man kann jobben.
Man muss halt klein anfangen. Also meine Tochter ist nach Hamburg gezogen und ich habe, wie gesagt, auch drei Kinder, die alle bedient werden möchten in dieser Hinsicht. Und sie jobbt ganz viel neben ihres Studiums und hat ein kleines Mini-WG-Zimmer und ist damit total glücklich.
Welche Erfahrungen haben Sie jetzt in den vielen Gesprächen gemacht? Welcher Fehler wird denn vielleicht gerade auch oft in Sachen Abschied nehmen gemacht?
Also bei Paaren ist es, glaube ich, ist der größte Fehler, dass Paare sich über die Jahre vergessen als Paar, wenn sie die Kinder großziehen. Die verlieren sich aus dem Blick, plötzlich sind die Kinder weg und da sitzt ein Paar, und das haben wir oft beobachtet, die nichts mehr mit sich anfangen können.
Ja, die haben sich auch früher nie die Zeit genommen, sich selber umeinander zu kümmern, mal einen fixen Tag zu nehmen, zu sagen, heute gehen wir essen, jeden Dienstag, oder irgendwie ein Ritual einzuführen, rechtzeitig für die Beziehung und nicht nur Familienrituale. Die sind natürlich auch wichtig, klar, aber man muss immer daran denken, dass man ja auch in erster Linie am Anfang zumindest ein Paar war und dann erst eine Familie wurde.
Ist das mit ein Grund, warum viele Mütter eben auch oft so klammern dann und auch leiden, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind?
Ja, manche sind auch einfach unglücklich, haben wir festgestellt. Da sind die Ehen eben nicht mehr so toll, die Beziehungen drohen zu zerbrechen. Und das Einzige, was aufrecht hält, ist dieser Rahmen, dieser Familienrahmen und auch die Verantwortung, die beide Elternteile gegenüber dem Kind haben.
Ist ja auch oft ein Argument, wir bleiben wegen der Kinder zusammen.
Ja, schwierig, haben wir gelernt. Das ist eine Zeit lang vielleicht gut, aber irgendwann platzt diese Idee.
Also wir haben das ja anders gelebt. Wir haben uns getrennt. Und ich muss sagen, ich weiß das noch ganz genau, dass bei uns wieder das Glück und der Frohsinn und die langen Küchenabende wieder zurückgekehrt sind. Dass man braucht ja auch erstmal diesen Mut, ne, zu sagen, so, ich mache das jetzt auch auf die Gefahr hin, dass ich einfach mal alleine bleibe eine Weile. Dann ist das so.
Ja, Barbara, aber ich muss sagen, ich bin getrennt worden. Ich hätte freiwillig die Beziehung vielleicht nicht aufgegeben, weil ich wollte wegen der Familie, wegen der Kinder, auch wegen der Tradition zusammenbleiben. Und ich bin schon durch ein sehr tiefes Tal geschritten. Das war ganz schön schwierig, sich selbst zu finden und wieder Mut aufzubringen. Das ist nicht leicht.
Es gibt seit Jahren einen Trend der späten Scheidung. Soziologen sagen, das kommt vor allen Dingen von den Frauen, weil die Abhängigkeiten einfach auch nicht mehr so da sind wie früher. Ist das was, was Sie bestätigen können? Sie haben mit vielen Frauen gesprochen.
Also ich glaube, tatsächlich ist es so, dass man das Gefühl hat, man hat ja auch noch Zeit, sich zu verändern. Und man kann vielleicht auch noch was Neues beginnen. Es gibt auch noch genügend, sage ich mal, auf dem Markt, wo man tatsächlich auch jemanden kennenlernen kann. Es gibt noch Chancen und Möglichkeiten. Man muss nicht denken, nur weil man jetzt 20, 30 Jahre verheiratet war, hört dieses Partnerschaftliche auf. Man kann auch durchaus noch mal eine neue Partnerschaft beginnen.
Ja, Corinna Kraushofer aus Erlenbach kann das bestätigen. Sie meldet ins Studio und sagt, für sie war eben auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit so wichtig. Dann meldet sich eine Dame aus Pfullendorf und sie sagt, sie habe große Beschwerden in der Menopause. Die Ehe kriselt auch dadurch. Sie merkt, die Leistungsfähigkeit geht einfach zurück und bittet um einen Ratschlag von Ihnen. Was können Sie raten?
Wir haben ja mit vielen Frauen gesprochen, auch mit Frauen, denen es ähnlich ging wie der Dame, die sich da meldet. Ich glaube, das Gute ist, das war auch unsere Erkenntnis, man kann sich nicht nur selber neu erfinden, man kann neue Gewohnheiten schaffen, Rituale brechen, die vorher wichtig waren, aber man kann sich auch als Beziehung und als Ehepartner neu erfinden.
Und
da ist immer die Frage, wo gibt es überhaupt noch eine Schnittmenge? Was hat das alles noch mit mir zu tun?
Und ich glaube, man muss sich erst überhaupt mal trauen, das auch anzusprechen und mutig sein zu sagen, hier, ich fühle mich gar nicht mehr wohl, wir haben hier ein Problem. Lasst uns daran arbeiten. Und wenn das der Partner nicht mitträgt, wie bei der Dame vielleicht, dann für sich selber überlegen, was ist das denn, was mich froh macht, was mich glücklich macht, was für Möglichkeiten gibt es denn? Und sich dann vielleicht selber auch Unterstützung und Rat suchen.
Ja, sie schreibt gleichzeitig dazu, also der Partner ist nicht bereit, zu einer Eheberatung zu gehen. Was bleibt ihr dann noch?
Also ich glaube, da bleiben nur zwei Möglichkeiten. Wir haben ja auch Frauen gesprochen, die sich dann innerhalb dieser Ehe irgendwie arrangiert haben und sich mehr um ihr eigenes Leben gekümmert haben. Das ist vielleicht eine Variante, kann man machen, kann man nicht machen. Und andere haben lange Anlauf genommen und haben sich daraus getrennt.
Und Frau Luke, Sie haben gerade das Stichwort genannt, sich selbst neu erfinden. Das trifft auf Sie persönlich ja auch zu. Sie haben 3 Kinder, leben aber vom Vater der Kinder getrennt und Sie leben seit vielen Jahren mit einer Frau zusammen. Was war das für ein Prozess?
Ach, ich glaube, das war gar nicht so ein Prozess. Man trägt da sicher die Ambivalenzen, trägt man wahrscheinlich mit sich herum, wenn man erst mit einem Mann zusammen ist und dann bei einer Frau leuchtet. Aber ich glaube, es geht dann letztendlich um den Menschen. Und es war so, dass ich sie gesehen habe und habe gedacht, da ist jemand, der leuchtet und das hat eine Kraft und das hat mich irgendwie in den Bann gezogen. Und natürlich war es dann schwierig. Ich meine, ich musste das den Kindern kommunizieren. Meine alte Mutter lebte damals noch. Das musste ich ihr sagen, aber das war auch völlig alternativlos dann. Das war eine Entscheidung und die habe ich mit den Konsequenzen so getragen und am Ende war das gut.
Aber das ist für viele Menschen natürlich auch ein Prozess, der erstmal Zeit kostet und vor allen Dingen auch Mut kostet. Mhm. Inwiefern haben Sie da auch eigenen Mut gebraucht?
Ich habe da viel Mut gebraucht, sowas sozusagen offen zu kommunizieren, auch mit den Reaktionen, die dann unter Umständen eben auch kommen, kleinen Kindern das so beizubringen, die gerade die Trennung ihrer Eltern erlebt haben. Das war ein ganz schwieriger Prozess, auch zu zweit und auch für mich alleine mit den Kindern. Aber ich glaube, wenn man fest daran glaubt und wenn man das im Herzen trägt, dann muss man das auch so machen.
Für viele in dem Alter nochmal neu anzufangen, ist natürlich auch die Angst der Altersarmut da. Inwiefern ist Ihnen dieses Thema begegnet?
Also tatsächlich ist es so, dass viele gesagt haben, wir können ja gar nicht mehr uns wirklich trennen, weil was soll ich denn machen alleine? Ich habe gar keine Möglichkeiten, ich habe ganz lange nicht gearbeitet, muss jetzt wieder neu beginnen. Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Man muss dann wirklich neu überlegen, wo kann ich denn auch irgendwo Geld verdienen, unabhängig sein, wenn ich es finanziell sonst gar nicht mehr schaffe, vielleicht dann auch Unterhalt, das gibt es ja jetzt nicht mehr für den Ehepartner. Also ich glaube tatsächlich, das ist ein Problem.
Ja, und man muss, ich meine, wir haben mit einer Frau auch gesprochen, die genau das gleiche Problem hatte. Die hat ihren Job aufgegeben. Die hat das dann sozusagen sich für den kleinen Fuß entschieden. Die ist in eine kleine Wohnung gezogen, hat in einer Kita gearbeitet und ist aber mit diesem Wenigen eigentlich glücklicher als zuvor.
Mhm. Ja, Ute aus Heddersheim meldet sich zum Beispiel. Sie schreibt, habe mit 54 Jahren nochmal den Job gewechselt in einen für mich ganz fremdes Thema und heute bin ich sehr froh darüber.
Toll.
50-Jährige, traut euch. Wahre Freunde sind eine sichere Zuflucht, hat Aristoteles gesagt. Auch das taucht bei Christiane Hastrich und Barbara Luhig auf. Sie haben ganz viele Zitate zusammengetragen. Ihr Thema Frauen ab 50, was sie bewegt und beflügelt. Welchen Stellenwert haben denn Freundschaften für Sie?
Na, Ja, nachdem die Familien ne, ganz oft auch woanders wohnen, als man selber vielleicht wohnt, rücken dann, oder die Eltern eben gar nicht mehr auf der Welt sind, dann rücken die Freunde in den Vordergrund und geben so eine Geborgenheit und so einen festen Rahmen und auch einen Anker im Leben, wo man sich austauschen kann, spiegeln kann, auch gestützt wird. Und das nimmt zunehmend, tatsächlich gewinnt das an Wertigkeit und an Wichtigkeit im Leben.
Ja, ich glaube, eine Kennzeichnung dieses Jahrzehnts ist ja auch, dass man kompromissloser wird, dass man zwar auch seinen inneren Frieden macht, aber eben auch kompromissloser wird und sich sehr, sehr wohl überlegt, mit welchen Menschen möchte ich mich eigentlich umgeben. Und unsere Beobachtung ist auch, dass die Leute, wir sagen immer so, die Persönlichkeiten verdichten sich so in dieser Zeit. Ja, da wird ein Wesenskern, ein Charakter wieder entblättert, der den Leuten wirklich auch entspricht, weil es eine große Ehrlichkeit gibt und die greift dann auch auf die Freunde zurück.
Mhm. Ja. Aber in dieser Kompromisslosigkeit steckt da nicht auch ein gewisser Egoismus drin, dass man sich mehr um sich selbst kümmert und weniger die Verantwortung trägt, die man ja eigentlich auch übernommen hat in Partnerschaften, ja, beispielsweise?
Am Ende, Entschuldigung, bleibt man doch selbst übrig. Man muss sein Glück in sich selbst finden, ansonsten kann man das auch nicht teilen. Also unser Beziehungstherapeut, den wir da auch im Buch interviewt haben, der hat auch gesagt, man muss darauf achten, dass man selbst mit sich, mit seinem inneren Kern im Reinen ist und zufrieden ist. Erst dann kann man auf Augenhöhe eine Beziehung auch eingehen, die gemeinsam mehr ist als das, was man alleine hat.
Klingt aber, dass das um sich selbst kümmern sehr in den Vordergrund gerückt wird und weniger das um das Gesamte.
Es geht nicht um Egoismus, das muss man mal ganz klar trennen.
Ja, wobei man wird schon radikaler, das ist schon. Wir haben ja auch mit vielen gesprochen, da brechen auch Freundschaften, die über 20 oder 30 Jahre einen begleitet haben, aber vielleicht gibt es da eben auch keine Schnittmenge mehr. Also das hat schon eine gewisse Radikalität, finde ich auch. Und das zieht sich durch Freundschaften, das zieht sich manchmal auch durch Beziehungen. Man darf auch nicht vergessen, diese verrinnende Lebenszeit, das ist auch etwas, mit dem man hadert. Und die möchte man sehr ehrlich und sehr glasklar mit Menschen verbringen, die einem nahe sind.
Steckt da auch eine Gefahr drin, wie man mit Freunden umgeht, dass beispielsweise Freunde auch zu einem Partnerersatz werden?
Ich sehe das gar nicht so negativ, Partnerersatz. Ich finde Blut und Wasser, ob das Freunde sind. Ich habe viele alte Freunde, auch die gehören für mich genauso zur Familie wie Geschwister oder andere.
Und ganz lustig ist, wir haben festgestellt, dass gerade in dem Alter zwischen 50 und 60 sich auch sehr viele Freundschaften aus der Jugend wieder neu entwickeln und neu aufleben. Und dass man da anknüpft an so einen Kern, weil man sich so von früher kennt und sofort sich wieder miteinander gut versteht. Das kennen bestimmt auch viele Zuhörer. Dass man gleich denkt, ach, wir treffen uns nach 20 Jahren und sind sofort wieder auf einer Ebene.
Wobei manchem vielleicht auch sagen mögen, ja, das sind jetzt Luxusprobleme, mit denen sie sich beschäftigen. Andere sind mit ganz anderen essentiellen Dingen beschäftigt. Ist das ein Luxusproblem?
Ich glaube, Einsamkeit, alleine sein, verrinnende Lebenszeit ist jetzt für mich kein Luxusproblem. Ich glaube, das ist einfach etwas, was man sich auch holt in diesem Jahrzehnt und von dem ich denke, man hat auch ein Anrecht darauf, sich mit Menschen zu umgeben, die zu einem passen. Man hat 20 Jahre, hat man eine Familie großgezogen. Die Jahrzehnte, die waren auch anstrengend im Vorfeld und ich glaube, das ist wirklich das große Kennzeichen, dass man ehrlich auf seine eigene Existenz blickt.
Wie verändert sich ab 50 der Umgang mit dem Thema Sexualität? Christiane Hastrich und Barbara Luke sind auch diesem Thema nachgegangen. Die Frage also, ist das Thema Sex nach den Wechseljahren ein anderes als vorher?
Ja, das glaube ich ganz klar. Man wird freier und wir haben festgestellt, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Also unglaublich, wie viele Frauen uns erzählt haben, wie tolle Orgasmen sie auf einmal jetzt im Alter haben. Die ganze Zeit über wussten sie gar nicht, dass sie so gut kommen können. Das war für uns jetzt auch eine neue Erkenntnis, das auch so ganz plakativ und offen zu hören von ganz vielen Frauen tatsächlich.
Wobei das jetzt sehr positiv klingt. Wir hatten da eben das Beispiel von einer Hörerin, die sagte, naja, gerade in der Menopause die Ehe kriselt und die Anziehung ist einfach nicht gegeben. Also da kommen erstmal anscheinend sehr viele Probleme.
Also diese Beispiele gibt es natürlich auch. Ich kenne selber auch Ehen und die aber auch in einem guten Sinne vielleicht noch funktionieren, die sich sehr freundschaftlich umgewandelt haben und wo es einfach keine körperlichen Aktivitäten mehr gibt. Die haben sich den Sex einfach abgewöhnt.
Genau.
Ja. Und da gibt es aber auch die, glaube ich, auch sehr ehrlich sagen, ich brauche das auch nicht mehr. Da lese ich lieber ein gutes Buch am Strand, als dass ich mich da in die Kiste schmeiße.
Wenn das für beide Seiten in Ordnung ist.
Genau. Also ich glaube, die Frauen, die Sex haben, die genießen es umso mehr. Aber es gibt immer auch welche, die sagen, nee, möchte ich nicht. Also.
Wie verändert sich das denn körperlich? Sie haben da ja auch mit Ärzten und mit Sexualtherapeuten gesprochen. Wie verändert sich das bei Männern und Frauen körperlich?
Also die gute Nachricht ist, der Sex für Frauen ab 50 ist besser denn je, wenn sie ihn denn haben wollen. Die haben Orgasmen, von denen sie vorher noch nie was geahnt haben. Für Männer ist die Nachricht schlechter, weil es gibt über ein Drittel aller Männer ab Mitte 40 kämpfen mit Erektionsstörungen. Das ist eben auch so eine Tabuzone. Ich glaube, Männer gucken da nicht so ehrlich drauf wie Frauen vielleicht. Aber das ist ein Riesenthema.
Gab es denn eine Erklärung, warum der Sex für die Frauen dann gerade so gut ist?
Weil sie, glaube ich, freier werden und eher sagen, was sie wollen, was ihnen gefällt und das mehr genießen. Da ist es nicht mehr so wichtig, dass man vielleicht nicht attraktiv im Spiegel so doll aussieht, dass der Busen ein bisschen hängt. Das macht einfach gar nichts, weil man so ein inneres Erleben hat und einfach mehr Spaß einfach auch beim Sex hat.
Und die schlechte Nachricht für die Männer, inwiefern gibt es da eben Möglichkeiten, daran zu arbeiten?
Das war sehr lustig bei der Recherche. Da hat der Professor, der Professor Halle gesagt, tatsächlich, der Stoffwechsel verlangsamt sich ja sehr stark im Alter, also gerade jetzt ab 50. Und die Männer, die zu ihm kämen, die könnte er ja nur dann dazu bewegen, mehr Sport zu treiben, weil er ihnen beibringt, dass dann der Stoffwechsel besser funktioniert und sie dann eher wieder auch im Bett tatsächlich ihren Mann stehen können.
Wie hat denn der Sex für Sie beide sich verändert ab 50?
Also wir tatsächlich haben festgestellt, also ich kann für mich nur sprechen, dass wir uns auch mal zum Sex verabreden zum Beispiel, dass das echt ein Thema ist und nicht mehr nur nebenher so dabei läuft, sondern dass mir sagt, ach, vielleicht am Nachmittag mal, und damit ist es auch einfach viel freier geworden. Das ist nicht mehr, dass man das Gefühl hat, ha, finde ich jetzt eine Nische, die Kinder sind zu Hause, merkt das irgendeiner? Nö, warum sollten wir uns da irgendwie anstellen? Wenn wir Lust darauf haben, dann haben wir Lust.
Wie ist es bei Ihnen, Frau Lux? Sie leben mit einer Frau zusammen.
Ja, ich glaube, also für mich sind da einfach sämtliche Tabuzonen auch gebrochen, so, weil ich finde, es ist auch nichts mehr peinlich. So ab 50 ist das ist einfach irgendwie alles egal geworden. Und wenn das Gefühl da ist und wenn die Liebe stimmt, dann stimmt auch alles Weitere. Und das ist so eine Harmonie geworden. Man beäugt sich auch nicht mehr so kritisch. Das ist auch irgendwie okay, wenn einer mal nicht möchte oder wenn die Stimmung gerade nicht so ist. Oder?
Also was wir interessanterweise auch rausgefunden haben, ist, dass ganz viele Frauen zum Beispiel Sexspielzeug benutzen oder auch zu Hause haben. Wir haben da ganz viel gelernt bei der Recherche.
Also ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen, die hat gesagt, sie hat den besten Sex, hat sie mit sich selber. So.
Und haben Sie auch rauskriegen können, den Stellenwert der Sexualität, nimmt das eher ab oder nimmt es zu?
Das ist, glaube ich, eine ganz individuelle Entscheidung. Wenn man einen Partner hat und Freude am Sex hat, dann nimmt das automatisch gleichzeitig auch zu.
Ich glaube, beide Richtungen werden extremer. Die sich komplett entziehen und die das nicht mehr brauchen für ihr eigenes Leben. Und die anderen, die es wollen, die leben es exzessiver denn je.
Aber wir haben auch gelernt, manche haben es einfach verlernt. Und man kann es auch wieder üben, Sex zu haben.
Sie haben sich intensiv mit den Veränderungen in der Lebensphase zwischen 50 und 60 auseinandergesetzt. Inwiefern blicken Sie denn jetzt vielleicht nach dieser Recherche und nach dem Buch anders auf die kommenden Jahre?
Also ich glaube, man fühlt sich befreiter. Man kann noch mal eher loslassen. Man muss nicht perfekt sein. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass 80% vielleicht auch mal genügen. Das befreit ungemein innerlich.
Ein großer Vorteil ist, glaube ich, dass man sehr viel großmütiger auch auf andere Menschen guckt, dass man nicht mehr so nachtragend ist, dass man, das ist eine schöne Beobachtung wiederum, dass man in Beziehungen auch nicht jeden Konflikt austragen muss, bis zum bitteren Ende ausfechten muss, sondern wir uns angewöhnt haben, so die Andersartigkeit auch mal als gemeinsames Schicksal anzuerkennen und das einfach mal so stehen zu lassen.
Und Dinge, Andersartigkeit klingt ja schon faszinierend.
Nein, aber auch Dinge einfach anpacken und auch einfach tun und genießen und nicht mehr denken, das kann ich ja morgen noch machen oder vielleicht passt es jetzt schlecht. Nein, es passt jetzt gut. Jetzt mache ich es.
Ja, Sie haben da unterschiedliche Lebenswege eben auch aufgezeigt von Protagonisten. Die SWR1-Hörer und Hörerinnen melden sich auch zum Beispiel aus Pfalz-Grafenweiler, Stefanie Dali, und sie schreibt, sie hat noch mal eine Ausbildung gemacht mit 50, Jugend- und Heimerzieher, und wollte sich dann in Hamburg verwirklichen. Und als sie dann bei den potenziellen Arbeitgebern vorgesprochen hat, da hat sie festgestellt, kommen mir jetzt doch Zweifel, und sie hat sich entschieden, zu Hause zu bleiben, sprich im Schwarzwald, und sie will die gute Beziehung zu ihrem Mann und die Liebe nicht aufs Spiel setzen.
Ja, auch
solche Lebenswege gibt es natürlich. Welche Wege dahingehend sind Ihnen auch untergekommen?
Also diese können wir auch bestätigen. Karriere zum Beispiel ist etwas, was in diesem Jahrzehnt eher mehr hinterfragt wird. Wie viel brauche ich davon eigentlich noch? Wie viel Lebenszeit will ich in den Job investieren? Und insofern wird das Umfeld, so wie diese Dame da auch, ich finde das eine tolle Entscheidung, positiv in einer Ehe zu bleiben, diese Beziehungen zu leben, sie auch verändern zu lassen, ist glaube ich, hat einen größeren Stellenwert.
Aber dieses Bewusstsein tatsächlich, diese Entscheidung, man lässt sich die Türen offen, man hat eine Option geschaffen und sagt dann, nein, ich möchte aber diese Wahl. Das ist doch echt eine super Sache.
Sie haben in erster Linie natürlich mit den Frauen gesprochen, aber es geht natürlich auch nur im Dialog mit den Männern. Gibt es auch so ein Fazit, was Sie für die Männer ziehen können?
Naja, die neigen tatsächlich eher dazu, nicht darüber zu reden, sich ein bisschen wegzudunken, weiterzumachen, so wie bisher, und dann vielleicht später eher einen Herzinfarkt zu bekommen.
Was glauben Sie, woher kommt es?
Na, weil es unterdrückt wird, weil sie vielleicht auch von nicht geübt haben, über Dinge zu reden.
Ja, ich glaube, Frauen gehen da einfach ehrlicher mit sich um. Die benennen es auch. Ich habe Schwierigkeiten mit meinem Körper. Ich habe Schwierigkeiten mit den Wechseljahren. Ich weiß nicht, wohin mit mir. So, es gibt da so eine ehrliche Auseinandersetzung. Und die, glaube ich, findet bei Männern nicht statt. Da wird dann das Motorrad gekauft oder irgendwann kommt die junge Freundin. Aber das rächt sich alles. Das
ist
holt einen ja ein.
Ist Pauschalurteil, was Sie hier fällen.
Ist nur ein Eindruck, klar.
Aber die haben auch oftmals weniger enge Freunde, mit denen sie über Dinge reden. Also klar ist das pauschal, aber es ist immer wieder bei uns im Umfeld, es ist immer wieder so aufgetaucht, auch mit diesen Frauen, mit denen wir gesprochen haben.
Haben Sie einen Appell?
An die Jungs?
Und die Mädels, es geht nur gemeinsam.
Ehrlich sein. Es gibt diesen schönen Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ich finde, der trifft auch für diese Lebensphase im Besonderen zu. Ehrlich sein, mutig sein, angstfrei tun.
Und vielleicht auch noch, was uns SWR1-Hörerin Christina Bohnhorst geschrieben hat über WhatsApp. Sie schreibt nämlich, es hängt bei Ihnen eine Karte zu Hause, drauf steht, es gibt nichts Beständiges außer die Veränderung. Trifft vielleicht auch zu. Ich sag ganz herzlichen Dank an unsere Gäste heute Vormittag, Christina Hastrich und Barbara Luck. Alles
Dankeschön.
Gute Ihnen.
Dankeschön.
Eins gehört.